der Bergpredigt, der als nächstes in unserer Predigtreihe dran wäre. Ihr erinnert euch ja noch, ich weiß, das war so letztes Jahr und da sind jetzt schon etliche Wochen, Monate, naja, schon über einen Monat vergangen. Aber letztes Jahr haben wir diese Predigtreihe zur Bergpredigt begonnen und dann vor den Feiertagen kurz unterbrochen, weil wir entsprechend dann Abschnitte betrachtet haben, die zu den Feiertagen eben passten. Jetzt kehren wir zurück zur Bergpredigt, aber über einen kurzen Umweg, über die sogenannte Jahreslosung. Ich finde, die Verse, die passen gesamtbiblisch einfach zusammen, denn in beiden Texten geht es um die Liebe. Liebe, die eigentlich die Lebenshaltung des Christen ist. Zur Jahreslosung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Klingt das nicht absolut herausfordernd, um nicht zu sagen provokativ? Am Ende eines Tages reflektierst du über das Geschehene, Erlebte, Gedachte, über die Begegnungen mit den verschiedenen Menschen in deinem Arbeitsumfeld oder in der Familie oder im Verkehr. Du denkst darüber nach, was du alles gemacht und gesagt und geschrieben und gepostet hast. Und die Jahreslosung fragt dich dann, hast du es aus Liebe getan? Der Anspruch und die Tragweite dieser Worte sind nur zu überbieten mit dem, was Jesus uns noch in der Bergpredigt sagt. Aber ist das überhaupt möglich, sich in allem, was man tut, von der Liebe bestimmen zu lassen? Klafft da nicht Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander? Ist das nicht eine Utopie oder purer Idealismus in dieser verrückten, aggressiven, polarisierten, zerstrittenen, gottlosen Welt, in der selbst Kirchen und Gemeinden sich gerade über viele ethischen, dogmatischen Themen streiten, spalten und leider das auch oft nicht liebevoll geschieht? Ist dieses Bibelwort überhaupt umsetzbar in unserer Zeit? Nun, Paulus, er schreibt diese Worte am Ende eines Briefes an die Gemeinde in Korinth. Einer Gemeinde, die er selbst Anfang der 50er Jahre gegründet hatte und wo er auch insgesamt 18 Monate verbrachte, eine relativ lange Zeit für Paulus, an einem Ort zu bleiben. Und wenn wir die Korintherbriefe kennen, dann wissen wir, dass Paulus eine besondere Beziehung zu dieser Gemeinde in Korinth hatte. Mindestens 4 Briefe schrieb er an sie, 2 davon sind uns erhalten, der 1. und der 2. Korintherbrief. Das müssen wir uns mal vorstellen. Mitten in Korinth, dieser Stadt des religiösen Pluralismus, wo der Tempel der Aphrodite auf diesem Berg, auf diesem Tempelberg stand, hatte Gott in seiner Gnade es geschenkt, dass durch die Verkündigung des Evangeliums eine Gemeinde entstanden war, die aus Juden und Heidenchristen bestand und die sich dann in verschiedenen Hausgemeinden in Korinth aufteilte. Aber diese Gemeinde hatte einige Probleme, denn die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, die kamen aus unterschiedlichen sozialen Schichten. Einige waren reiche Hausbesitzer, bei denen sich die Gemeinde wahrscheinlich auch traf. Andere waren Sklaven, die kaum Rechte, geschweige denn Besitz hatten. Frauen, Männer, Kinder, Arme, Reiche, Sklaven, Analphabeten, Gebildete waren zum Glauben gekommen und brachten alle ihre Prägungen und ihre Hintergründe mit. Und sehr wahrscheinlich kamen sie zusammen bei den Reichen in ihren Häusern. Die hatten genug Platz, wo dann auch die Konflikte der verschiedenen Lebensstile offen zutage traten. Denn da gab es Verheiratete, die nun meinten, aus asketischen Gründen nicht mehr miteinander zu schlafen, während andere nichts dabei fanden, auch als Christen zu einer Prostituierten zu gehen und auch nichts dagegen einzuwenden hatten, dass einer von ihnen ein Verhältnis mit seiner Stiefmutter hatte. Da gab es etliche ethischen Probleme in dieser Gemeinde. Rechtsangelegenheiten, unterschiedliche Ehevorstellungen, Speisevorschriften, Götzendienst, unterschiedliche Vorstellungen von Freiheit oder sexueller Unmoral sowie Probleme bei gottesdienstlichen Abläufen, Parteiungen, ich halte es mit dem, ich halte es mit der Fraktion. Und dazu kam noch Uneinigkeit im Umgang mit den Geistesgaben, denn jeder meinte, die Gabe der Zungenrede haben zu müssen. Die Gemeinde in Korinth war eine Chaosgemeinde. Ihre Parole war, alles ist mir erlaubt. Und Paulus, er muss korrigierend klarstellen, es dient nicht alles zum guten Leute. Und er schreibt den ersten Korintherbrief in diese Chaos-Situation hinein und beschreibt darin ausführlich, wie das Miteinander in diesem Durcheinander möglich ist. Und er weist hin auf den Mittelpunkt des Glaubens, das Kreuz Christi und die Agape-Liebe. Diese Liebe, die die Kraft hat, alles zu verändern. Und alles heißt alles. Denn so schreibt Paulus am Ende, zählt nicht die Weisheit oder die Erkenntnis, die einer hat, am Ende zählt die Liebe. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber baut auf. Und dann gegen Ende des ersten Korintherbriefs kommt Kapitel 13, das wir alle gut kennen, dieses hohe Lied der Liebe, dieser Hymnus auf die Liebe, die alles übersteigt und die Erkenntnis, die Freigebigkeit, die Geistesgaben hinter sich lässt. Nur Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei werden immer bleiben, doch am höchsten steht die Liebe. Und dann noch einmal, inmitten der letzten Anweisungen, der letzten Mitteilungen und sozusagen am Schluss des Briefes, wo Paulus sein Schreiben beendet, diese Aufforderung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Die Jahreslosung 2024. Herausfordernd, oder? Es kommt noch dicker. Schon mal gesagt, damit wir ein bisschen besser verstehen, was es hier geht. Paulus, der beschreibt da nicht irgendein abstraktes Ideal der Liebe oder er bezieht sich nicht auf ein romantisches, sentimentales Gefühl der Liebe. Es geht nicht um Utopie, nicht um ein wäre aber schön, aber nein, sondern es geht um dieses essentielle Liebe als Lebenshaltung, die sich sogar in äußerst schwierigen Situationen zeigt. Darauf kommt es an. Und eigentlich ist es nichts Neues, denn damit knüpft Paulus an das Gesamtzeugnis des Alten Testaments und ganz besonders an die Lehre Jesu in der Bergpredigt an. Und eine Besonderheit der Lehre Jesu in Bezug auf Liebe ist die Betonung der Liebe sogar zu den Feinden. Absolut einmalig. Wir finden es in keiner anderen Religion oder Lehre. Dieses alles geschehe aus Liebe schließt sogar bei Jesus die Feinde mit ein. Und das bringt uns zurück zur Bergpredigt, wo Jesus in Matthäus 5, ab Vers 43 bis 48 sagt: Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Böse und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit besonders? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Meine Lieben, dieser Abschnitt ist das Herzstück des christlichen Lebens, denn hier geht es um die Liebe. Es geht um diese Liebeskraft, die wir durch Gottes Geist bekommen haben und die zur Lebenshaltung wird. Deshalb haben wir hier vor einigen Jahren unseren Gemeindeslogan, dieses Motto so formuliert: Wir wollen Gott ehren durch unsere Liebe zu ihm, unsere Liebe zueinander, unsere Liebe zu allen Menschen. Habt ihr nicht vergessen, oder? Diese Worte Jesu von der Feindesliebe sind heute immer noch hochaktuell. Lasst uns sie etwas genauer anschauen. Zunächst einmal spricht Jesus hier die Verdrehung des alten Liebesgebots an. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Mitmenschen oder deinen Nächsten lieben und du sollst deine Feinde hassen. Die erste Hälfte dieser Aussage, du sollst deinen Nächsten lieben, finden wir 3. Mose 19, Vers 18. Aber die Aussage, und deinen Feind hassen, steht nicht so im Gesetz, sondern eigentlich war es eine falsche Auslegung der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Die jüdischen religiösen Lehrer hatten das Gesetz verdreht und es ihrem eigenen sündigen Denken angepasst. Sie begrenzten das Gebot der Nächstenliebe nur auf die eigenen Volksgenossen. Ein Jude war nur verpflichtet, einen Juden zu lieben. So lehrten sie. Und sie versuchten, ihre Auslegung natürlich zu begründen mit Psalmworten, die wir auch beten, vor allem wenn wir auf jemanden wütend sind, wie zum Beispiel Psalm 139, Vers 21, wo es heißt: Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, und sollte mir nicht ekeln vor denen, die gegen dich aufstehen, mit äußerstem Hass hasse ich sie, sie sind Feinde für mich. Natürlich fragen wir uns, wie sollen wir diese Psalmworte verstehen. Wie sollen wir die Befehle an das Volk Israel verstehen, die kanaanitischen Bewohner auszurotten, als sie damals das verheißene Land Kanaan einnahmen? War die Auslegung der Pharisäer vielleicht doch nicht ganz so falsch? Nun, ich denke, es ist hier sehr wichtig, diese unterschiedlichen Befehle und auch die sogenannten Rachepsalmen von einem juristischen Hintergrund zu verstehen und nicht von einem individuellen. Es ging dem Psalmisten um die Ehre Gottes und sein Eifer um das Haus Gottes und um die Gemeinde Gottes trieben ihn anzuschreiben, dass er die hasst, die Gott hassen. Auch Jesus verwendete sehr harte Worte in Matthäus 23, als er seine Weherufe über die Pharisäer ausspricht. Könnt ihr mal nachlesen. Gott hat das Recht, Gericht zu üben, wenn das Maß voll ist und die Sünde bestraft werden muss. Er hat das Recht. Er ist Gott. Er ist souverän. Er ist heilig. Nur das Problem der Schriftgelehrten und Pharisäer war ihre Unfähigkeit zu unterscheiden, wann Gott juristisch spricht und wann nicht. Und sie wendeten das juristische Prinzip auch auf die gewöhnlichen Dinge des Lebens in ihrem Alltag an. Sie hatten also das Gebot der Nächstenliebe, wie es im Gesetz vorgeschrieben war, verdreht und ihre eigene Interpretation hinzugefügt. Und nun kommt Jesus und sagt, dass die eigentliche Absicht von 3. Mose 19, 18 sich sogar bis zu den Feinden erstreckt. Es war keine neue Lehre, übrigens. Denn auch das Alte Testament lehrte, dass das Gottesvolk seinen Feinden Gutes tun sollte. Zum Beispiel in Sprüche 25, 21 lesen wir, wenn dein Hasser Hunger hat, gib ihm Brot zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm Wasser zu trinken. Merkt ihr, hier geht es um die persönliche, zwischenmenschliche Ebene. Da ist dieser Nachbar, der dir zum Feind wurde, der dich hasst. Hat er Durst, gib ihm zu trinken. Hat er Hunger, gib ihm was zu essen. Und dann sagt Jesus in Vers 44, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Hier haben wir die Aufforderung zur grenzenlosen Nächstenliebe. Und sie steht parallel zu der Jahreslosung, finde ich. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wie der Vers eigentlich wörtlich übersetzt wird. Alles bei euch geschehe in Liebe. Vielleicht hat sich manche damals auf dem Berg gefragt, wie sollen wir das verstehen, Jesus? Was du da verlangst, was du da sagst, das ist unmöglich. Die Menschen in Palästina damals, die hassten die römische Besatzungsmacht. Durch die Aufstände der Zeloten waren die Römer gezwungen, ziemlich hart durchzugreifen. Bloß keine Unruhen aufkommen lassen. Sofort durchgreifen, und zwar hart durchgreifen. Und nun kommt einer her und sagt, liebt eure Feinde. Liebt diese Römer. Liebt die Hamas. Betet für die, die euch verfolgen. Ich soll die lieben, die mich unterdrücken, die mich anspucken, die ein Schwert durch meinen Leib stechen, die meine Kehle durchschneiden, mich plündern und foltern. Meinst du das wörtlich, Jesus? Jesus würde sagen, ja, das meine ich wörtlich. Mit dieser radikalen Aussage hebt Jesus die damals übliche Grenze zur Nächstenliebe auf. Nicht nur hier und jetzt auf diesem Berg, sondern auch zum Beispiel durch seine Antwort in Lukas 10, wo die Schriftgelehrten ihm diese Fangfrage stellen, wer ist mein Nächster? Und dann folgt die Geschichte vom barmherzigen Samariter, die wir auch alle kennen, durch die Jesus veranschaulicht, dass wir auf unserem Lebensweg denen der Nächste sind, die Barmherzigkeit brauchen. Egal, welche Nationalität und Religion sie angehören. Und das könnte vielleicht unser Feind sein, der da liegt. Das Gebot der Nächstenliebe wird von Jesus entschränkt. Und zwar wird es in einer Radikalität entschränkt, die keine Grenzen für die Liebe mehr anerkennt. Das ist der Sinn dieses Wortes. Liebt eure Feinde. Wir tun uns schwer damit. Ich tue mich schwer damit. Aber ich weiß auch, an diesem Wort habe ich meinen Glauben immer wieder neu zu buchstabieren. Wenn ich höre oder auch diese Bilder sehe, was die Hamas mit den unschuldigen Menschen getan hat und dass sie immer noch Geiseln gefangen halten, da spüre ich alles andere als ein Gefühl der Liebe für diese Terroristen. Am liebsten würde ich mir wünschen, dass Gott Feuer vom Himmel fallen lässt auf diese Barbaren. Gefühlsmäßig stehe ich genau da. Wir können nicht aus uns heraus unsere Feinde lieben. Ist unmöglich. Und doch fordert uns Jesus auf, unsere Feinde zu lieben. Nun, wenn Jesus und auch Paulus von Liebe sprechen, und ich denke, das ist auch ganz wichtig zu verstehen, um das hier richtig einzuordnen, dann sprechen sie. Sie sprechen von einer ganz bestimmten Liebe. Sie sprechen von der Agape-Liebe. Was ist das für eine Liebe? Nun, es ist nicht die Liebe, die uns auf natürliche Weise mit den Hormonen mitgegeben ist, wie bei Eros, der Liebe zwischen Mann und Frau. Oder wie bei Philos, die Liebe zwischen Verwandten. Diese Art von Liebe, Agape-Liebe, die kommt von Gott. Agape ist eine Liebe, die uns von Gott geschenkt wird. Es ist die göttliche Liebe, die durch den Heiligen Geist in jedem wahren Nachfolger Jesu wohnt. Und diese Liebe ist eine übernatürliche Lebenskraft und sie lässt sich weder mit moralischer Leistung noch mit willentlicher Anstrengung produzieren. Sie ist etwas, was wir nur erfahren können in geglaubter und gelebter Christusbindung. Nur so kann man diese Liebe erfahren. Verstehen wir das, liebe Geschwister? Ohne Jesus lässt sich sein Wort, alles geschehe in Liebe bei euch. Oder dieses Wort, liebt eure Feinde. In der Praxis weder leben noch durchhalten. Und Jesus, er fordert uns hier nicht nur auf zur Feindesliebe, sondern er gibt uns zugleich auch eine Wegbeschreibung an die Hand. Was ist es denn? Das Gebet. Betet für die, die euch verfolgen. Manchmal bleibt nichts mehr, als nur für unsere Feinde zu beten. Da lässt sich mit Worten und auch mit Taten vielleicht nichts mehr machen. Und dann bleibt nur noch das Gebet. Aber das ist ja nicht nichts. Die Fürbitte ist eine Tat der höchsten Liebe. Spurgeon hat einmal gesagt, Gebet ist der Vorläufer oder der Vorbote der Barmherzigkeit. Und ich denke, der große Prediger hatte recht. Es ist schwierig, jemanden zu hassen, wenn man für ihn betet. Mindestens zwei Dinge passieren, wenn wir ehrlich vor Gott treten und für unsere Feinde beten. Zum einen bitten wir Gott, dass er demjenigen, der mir gerade Böses tut, Gutes schenkt. Dass er sich seiner erbarmt, dieser verbitterten, finstern, unmöglichen Person. Wir beten, Herr, erbarme dich dieser Person und hilf ihr, auf den rechten Weg zu kommen. Wir tun dieser Person etwas Gutes, wenn wir für sie beten. Und Gott will, dass wir für unsere Feinde beten. Und wir wissen, wenn es seinem Willen entspricht, dann kann er diese Person und auch die Umstände verändern. Zum anderen verändert das Gebet aber auch uns, und das ist noch wichtiger. Das Gebet entzieht das Gift aus unserer Haltung dem Feind gegenüber. Während wir aufrichtig für den anderen beten, wird Gott durch seinen Geist unser Innerstes umstimmen. Und wisst ihr, was dann meistens passiert? Wir empfinden ein tiefes Mitgefühl, ein Mitleid für denjenigen, der so verbissen und so finster uns Böses antun will. Da passiert was in unserem Innern. Und es ist nicht etwas, was aus unserer natürlichen Art kommt, sondern etwas Übernatürliches wird da freigesetzt. Und wenn wir das tun, für den Feind beten, dann üben wir uns letztlich in der Christusähnlichkeit. Denn dann tun wir genau das, was Jesus uns nicht nur gepredigt, sondern auch vorgelebt hat und was er auch jetzt übrigens noch tut. Was tat Jesus und was tut er auch heute noch? Als unser Hohepriester, er verwendet sich für uns, er tritt für uns beim Vater ein. Wir erinnern uns, was Jesus am Kreuz betet. Er betet für seine Feinde. Er betet für diejenigen, die ihn an dieses Holz genagelt haben. Ihn, der von keiner Schuld wusste, der nie gesündigt hatte. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und bis auf den heutigen Tag verwendet sich unser Herr für uns. Jesus hat gesegnet, wo er verfolgt wurde, und er hat uns gesagt, dass wir es auch tun sollen, weil er uns dazu befähigt durch seinen Geist und seine Liebe. Und ich bin überzeugt, wenn wir diese Lebenskraft, die Agape-Liebe durch das Gebet wirklich freisetzen in unseren Konflikten, dann handeln wir nicht nur Christusähnlich, sondern wir werden auch innerlich frei. Da passiert etwas. Wir leben in einer neuen Freiheit. Wir lassen uns nicht mehr von diesen negativen, destruktiven Empfindungen und Gefühlen knechten. Es tut uns selber gut. Vielleicht sollten wir jetzt mal konkret nachdenken, ihr Lieben, ob es irgendeinen Menschen gibt, dem wir etwas nachtragen oder der uns feindlich gesinnt ist, und ob wir es dann halten wie alle Welt, wie du mir, so ich dir. Wenn du mir das und das gesagt hast, dann werde ich dir das in den nächsten 50 Jahren nachtragen. Ach, 50 ist lange. 20 reicht auch. Können wir für denjenigen oder diejenigen, die uns enttäuscht und verletzt haben, beten? Können wir ihnen das Beste wünschen, das Gute? Diese Aufforderung Jesu zur grenzenlosen Nächstenliebe können wir nur folgen, wenn wir uns an Christus binden. Und wenn wir durch den Geist Gottes das Neue, das er in uns hineingelegt hat, freisetzen. Jesus fährt fort in den Versen 45 bis 48 und begründet seine Aufforderung zur grenzenlosen Nächstenliebe. Und das ist das Dritte. Warum sollen wir unsere Feinde lieben? Warum sollen wir für sie beten? Nun, genau das zeichnet uns aus als echte Gotteskinder, Vers 45. Jesus sagt ihr eigentlich, damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel, wenn ihr die liebt, die euch hassen. Wir lieben nicht unseren Nächsten, um ein Kind Gottes zu werden, wohlgemerkt, sondern weil wir eigentlich schon zu dieser Familie Gottes gehören, können wir durch Gottes Kraft die lieben, die uns hassen. Durch unsere Haltung kommt zum Ausdruck, zu wem wir gehören, wer wir eigentlich sind. Wenn wir also zur Familie Gottes gehören, wenn Gott unser Vater ist, dann haben wir auch eine gewisse Wesensähnlichkeit mit dem Vater, so wie mein Sohn Ähnlichkeit mit mir hat, so sollen auch wir als Kinder Gottes unserem Vater ähnlich sein. Wenn wir also anfangen, unsere Feinde zu lieben, für unsere Verfolger zu beten und das in Liebe tun, zeigen wir oder wird begründet, dass wir zur Familie Gottes gehören. Denn Gottes Liebe ist Feindesliebe. Denken wir doch nur an Römer 5, Vers 10. Erinnert ihr euch an dieses Bibelwort, wo der Apostel Paulus schreibt, dass wir mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden sind? Wann denn? Als wir noch Feinde waren. Zweitens, die Feinde zu lieben gehört zum Wesen Gottes. Und wisst ihr, ihr Lieben, wir werden eigentlich jedes Mal daran erinnert, wenn die Sonne aufgeht und wenn der sanfte Regen vom Himmel fällt. Denn Gott lässt seine Sonne über Böse und die Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Die Agape-Liebe, die göttliche Liebe, ist wie ein Sonnenaufgang, wie ein erfrischender Regen, der sich auch an solche verschenkt, die Gott ignorieren, die ihm sogar feindlich gegenüber gesinnt sind. Auch die Hamas, diese grausamen Terroristen, die Atheisten, sogar die Satanisten erfahren Gottes allgemeine Liebe und Gnade. Jeden Morgen. Und wenn Gott das tut, wie viel mehr sollten wir darauf bedacht sein, ich sage es mal so, in unserer Umgebung ein Klima zu schaffen, das von der Agape-Liebe motiviert ist, denn dadurch können wir vielleicht unsere Feinde irgendwie, irgendwo doch erreichen. Vielleicht werden wir nie dicke Freunde. Aber vielleicht macht das Ganze doch einen Unterschied in Ihrem Leben. Alles bei euch geschehe in Liebe. Jesus führt auch noch eine dritte Begründung an, warum wir unsere Feinde lieben und für sie beten sollen. In den Versen 46 bis 47 sagt er uns, dass genau das uns von aller Welt unterscheidet. Das ist das Besondere an einem Christen. Nicht, dass er jeden Sonntag in den Gottesdienst geht, wobei das auch sicherlich sehr, sehr wichtig ist. Oder dass er treu seine Kirchensteuer oder seinen Zehnten gibt und zahlt. Nein, ist auch wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste. Nicht das zeichnet uns aus. Sondern diese Andersartigkeit eines Nachfolgers Jesu kommt besonders dadurch zum Ausdruck, dass wir auch denen, die es überhaupt nicht verdient haben, unseren Feinden Gutes wünschen und ihr Wohlwollen wollen. Und diese Art von Liebe geht es. Agape heißt, das Wohlwollen des anderen zu wollen. Es geht nicht um wohlwollige Gefühle. Es geht um ein Willen, meine Entscheidung. Wenn wir uns als Christen an dieser Stelle nicht unterscheiden, leben wir eben genauso wie alle Welt, wie die Zöllner und die Heiden. Ich verstehe das hier so wie die allgemeine Liebe unseres Vaters im Himmel eben grenzenlos allen Menschen gilt, dürfen wir die Liebe nicht nur auf unsere Freunde und Familienmitglieder, Vers 47, oder auf unsere Glaubensgeschwister, oder nur auf unsere deutschen Mitbürger, beziehen, sondern sollen genauso grenzenlos lieben wie Gott. Dadurch unterscheiden wir uns von aller Welt. Das ist das Besondere an einem Christen. Ich möchte niemandem zu nahe treten, aber ich denke, die entscheidende Testfrage, die sich aus diesem Text ergibt, die sollte sich jeder in seinem Leben stellen, nämlich: Gibt es etwas an mir und meinem Leben, das sich nicht auf natürliche Weise erklären lässt und das ein Nicht-Christ eben nicht vorweisen kann? Wenn wir uns gar nicht von der Gesellschaft abheben, dann kann es sein, dass wir dieses neue Leben vielleicht noch gar nicht in uns haben und uns selbst betrügen. Das ist sehr gefährlich. Es gibt viele Menschen, die denken, ein Christ sei jemand, der an die Existenz Gottes glaubt, der moralisch gut ist, gerecht, aufrichtig. Das macht aber einen Menschen noch nicht zu einem Christen. Ein Christ unterscheidet sich von einem Nicht-Christen in seiner Liebe zu Gott und in seiner Liebe zu den Menschen. Das folgt dann als nächstes. Nun möchte ich noch einen Gedanken hier einführen, der nicht aus unserem Text zu entnehmen ist, aber der auch wichtig ist, einfach um das Gesamtbild hier zu vervollständigen, das biblische Gesamtbild. Der vierte Punkt in meiner Gliederung heißt, die Feinde zu lieben heißt nicht, die Wahrheit zu kompromittieren. Jesus hat uns die Feindesliebe befohlen und zugleich ist damit aber nicht das Wort geredet, die Sünde oder das Unrecht zu akzeptieren oder zu tolerieren. Wir brauchen da nur an Jesus im Tempel zu denken, wie er die Händler mit der Peitsche vertrieb, Johannes 2, Vers 15, oder auch an seine Weherufe in Matthäus 23 gegen die Pharisäer. Oder denken wir an Paulus, zurück zum ersten Korintherbrief, mit welchen klaren Worten er Unmoral, Unzucht im Korintherbrief da anspricht und zur Gemeindezucht eigentlich ermahnt. Einer von euch hat ein Verhältnis mit seiner eigenen Stiefmutter, das ist ein No-Go. Nicht einmal bei den Heiden kommt das vor. Ihr müsst konsequent sein und diese Person der Gemeindezucht ausstellen. In anderen Worten, ihr müsst sie ausschließen. Oder Johannes, der in seinem zweiten Brief schreibt, dass wir Abstand nehmen müssen von Irrlehrern, um uns nicht schuldig oder nicht mitschuldig zu machen. Ich denke, alle diese Hinweise, es gibt ja nur eine Vielzahl von Stellen, die sollen aber genügen, um deutlich zu machen, dass wir alle Menschen, auch die Irrlehrer, die Unzüchtigen zu lieben haben. Ohne dabei Lüge und Ungerechtigkeit und Grausamkeit, einfach gesagt Sünde, zu akzeptieren. Wir müssen also Acht geben, diese Worte Jesu nicht zu einem billigen Harmoniegerede verkommen zu lassen, das zu allem und zu jedem Unrecht schweigt und sich nicht einmischt, wenn die Ungerechtigkeit zum Himmel stinkt. Wir dürfen dieses Wort von der Feindesliebe nicht gegen die Wahrheit ausspielen. Wahrheit und Liebe, sie gehören zusammen. Zur Wahrheit und zur Liebe sind wir aufgerufen. Und das ist schwere Arbeit. Das ist nicht einfach, Nein zu sagen zu der Sünde und Ja zu sagen zu den Menschen. Noch ein letztes. Die Feinde zu lieben lässt uns geistig reifen und unserem Vater im Himmel ähnlicher werden. In Vers 48 sagt Jesus, ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ihr Lieben, ich finde, das ist der atemberaubende Gipfel, auf den uns Jesus hier in seiner Predigt hinführt. Nun müssen wir vorsichtig sein, diesen Vers nicht in die Richtung zu interpretieren, als könnte man hier auf dieser Erde Vollkommenheit im Sinne von Sündlosigkeit erlangen. Es gibt ja Leute, die das tatsächlich glauben. Ich habe jetzt nicht mehr gesündigt seit einer Woche. Bald bin ich vollkommen. Vorsicht. Das Wort vollkommen kann auch vollständig oder auch reif bedeuten. Vollkommenheit ist hier die geistliche Reife, die nicht etwas ist, was wir uns erarbeitet haben, sondern die aus dem Geist kommt und die einen Christen befähigt, Gott nachzuahmen, ihm ähnlicher zu werden, Christus ähnlicher zu werden. Die Aussage erinnert uns vielleicht auch an 3. Mose 19, Vers 2, wo Gott zu seinem Volk sagt, und Petrus wiederholt es in seinem Brief, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. So wie im Alten Testament das Volk Israel auserwählt und abgesondert wurde, um etwas von Gottes Charakter in dieser Welt zu reflektieren, so sollen auch wir Christen von Gottes Heiligkeit und Liebe, auch das gehört zusammen, das spielt sich nie gegeneinander aus. Es ist eins. Das sollen wir auch genauso ausstrahlen. Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Diese radikale Aussage, meine Lieben, die bringt mich persönlich immer wieder zur Erkenntnis meiner geistlichen Armut. Und zu dem aufrichtigen Bekenntnis, Herr, ohne dich schaffe ich das nie. Wir können das, was Jesus hier lehrt, die Feinde zu lieben oder was Paulus den Korinthern schrieb, alles bei euch geschehe in Liebe. Wir können es nie aus eigener Kraft leben. Adrian Plus beschreibt das, finde ich sehr, sehr treffend. Er schrieb, meine Erfahrung mit der Feindesliebe deckt sich in etwa mit meiner Erfahrung damit, ganz allein Klaviere von einem Zimmer ins andere zu transportieren. Wie soll das gehen? Ist sehr schwierig. Es ist zermürbend harte Arbeit. Auf halbem Weg wünscht man sich, man hätte nie damit angefangen. Doch am Ende hört man Musik an einem Ort, wo man bisher nie welche gehört hat. Jesus zeigt uns hier, wie wahres Leben im Reich Gottes aussehen soll. Ein gerechtfertigtes Leben, das von innen kommt und nicht nur einen frommen Anstrich hat. Unser Herr stellt uns so ein Leben hier vor und während er das tut, während wir seine Worte hören und vernehmen, vielleicht auch in dieser Predigt, kommen wir Menschen an unsere natürlichen Grenzen und wir sagen, ich kann das nicht leisten. Das übersteigt meine natürlichen Fähigkeiten. Jeder anthropozentrische, das heißt vom Menschen orientierte Maßstab wird uns hier aus der Hand geschlagen. Aber die wunderbare Botschaft des Evangeliums ist, dass Christen Christus haben. Und dass Christus den absoluten Maßstab der Gerechtigkeit zu unseren Gunsten vollkommen erfüllt hat. Und durch seinen Geist hat er uns befähigt, geistlich zu reifen und dem Vater ähnlicher zu werden. Und das heißt auch Liebe leben lernen. Und alles in Liebe zu tun und sogar unsere Feinde zu lieben und für sie zu beten. Wir glauben an einen Gott der Liebe und der Vergebung. Und ich möchte uns am Ende dieser Predigt einladen zu einigen Augenblicken des stillen Gebets. Lieber Herr, dein Wort ist absolut direkt und es fordert uns mega heraus. Durch Paulus sagst du uns, dass alles in Liebe geschehen soll. Und ich denke da auch an unsere Gemeinde, Herr. Wir sind gemeinsam unterwegs und haben uns dieses Motto, diesen Slogan ausgesucht, dich zu ehren durch unsere Liebe zu dir, unsere Liebe zueinander und auch zu allen Menschen. Und es ist mega herausfordernd, alles von der Liebe bestimmen zu lassen. Und so bitten wir dich, Herr, erfülle uns immer wieder neu mit deiner Kraft, dieses Wort auch anzuwenden, dass es nicht nur Wunschdenken bleibt oder irgendwie ein Anspruch, dem man nie gerecht wird. Herr, durch deinen Geist, durch deine Liebe ist es möglich, ein Klima hier zu haben, das dich ehrt, das dich groß macht, das deinem Wort entspricht. Wir bekennen unsere Menschlichkeit, unsere Sündigkeit, unser verdrehtes Denken, Herr. Aber du gibst uns nicht auf. Und dein Geist, er verändert uns von innen nach außen. Wir befinden uns alle in diesem Prozess. Und Jesus, du hast in der Bergpredigt uns aufgefordert, sogar die Menschen zu lieben, die unsere Feinde sind. Und es gibt in unseren Lebensgeschichten viele Menschen oder wenigstens einige, bei denen es so schwierig ist, die zu lieben. Auch da brauchen wir deine Hilfe. Und wir danken dir, dass du uns diese Hilfe geschenkt hast. Es ist dein Geist, der uns immer wieder neu ermahnt, der uns immer wieder neu erfüllt und uns die Kraft gibt, das Wohlwollen auch der Menschen im Blickfeld zu haben, die uns hassen oder uns nicht mögen. Und für diese Menschen wollen wir beten, Herr, dass du ihr Denken und ihre Empfindungen veränderst, dass du ihnen begegnest und dass sie versöhnt mit dir und versöhnt mit Menschen werden. Danke, dass dein Wort in unser Leben spricht, auch heute noch und auch in diesem Jahr. Und Herr, lass uns nicht vergessliche Hörer sein, die in einer Predigt Impulse, Gedanken aufnehmen und dann gleich vergessen. Sondern Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du diese Worte auf unser Herzen anwendest und dass dein Wort Frucht bringt in unserem eigenen Leben, im Leben unserer Gemeinde, dir zur Ehre und auch uns zur Freude. Amen.